Jesus hat den Tod besiegt. Dieser Tod, wo so wie ein Amokleschwert über uns ist, hat Jesus besiegt. Ein für allemal. Und warum? Weil Gott uns liebt. Weil Gott uns liebt. Ich habe eine ganz tolle Anekdote gefunden diese Woche in einer Zeitung. Und es ist von einem lieben Freund von mir, vom Tourismuspastor, evangelischen Tourismuspastor Giesel, Christoph Giesel. Und er hat eine Anekdote geschrieben über ein wunderbares Tier. Da denkt ihr jetzt vielleicht, was macht denn der mit dem Eidechsli da? Und ich möchte euch diese Anekdote vorlesen. Ostern aus der Sicht der Eidechse Fips. Fips ist ein neugieriges Kerlchen. Überall musste er seine Nase hineinstrecken. Langweile kennt er nicht. Fips ist ein kleiner, kecker Eidechsenjunge. Sein Rücken ist grün gesprenkelt. Er hat einen langen Schwanz und kurze, aber schnelle Beine. Blitzschnell kann er sich verstecken, wenn er erschreckt wird. Und ganz gut kann er sich stillhalten, wenn er etwas beobachten will. Seit Jahren lebt die Familie von Fips in einer Höhle. Sein Vater hat ihm einmal erklärt, diese Höhle ist ein Felsengrab. Da wird dann einmal der reiche Josef begraben werden, wenn er stirbt. Josef ist ein guter Mensch. Das hat Fips von den Gärtnern erfahren, die er immer wieder belauscht hat. Josef, das weiß Fips, sieht aber noch nicht nach Sterben aus. Der ist noch ganz gesund. Fips hat ihn oft beobachtet. Von daher ist er sicher, dass Josef so schnell kein Grab braucht. Fips lugt vorsichtig aus einer Felsspalte hervor. Am heutigen Tag ist er nämlich ziemlich erschreckt worden. Mitten am Tag ist es plötzlich stockdunkel geworden. Fips hat sich das nicht erklären können. Auch seine Mutter hatte nicht gewusst, was das zu bedeuten hat. Verängstigt, aber doch sehr neugierig kommt Fips nun aus der Felsspalte heraus. Schon wieder scheint etwas Außergewöhnliches los zu sein. Einen ganzen Zug von Menschen sieht er in den Garten kommen. Josef ist dabei. Die sind aber traurig, stellt Fips fest. Und dann tragen sie noch jemanden, eingewickelt in Tücher. Der muss tot sein. Das weiß Fips. Die gehen ja geradezu in meine Höhle. Ganz aufgeregt ist er. Die legen die Leiche sicher da hinein. Schaudernd denkt er daran, dass die Höhle nun nicht mehr ihnen allein gehören wird. Ein wenig durcheinander, aber immer noch neugierig verfolgt Fips das Geschehen weiter. Die müssen diesen Mann aber lieb gehabt haben, denkt Fips. So wie die weinen und ihn sorgfältig ins Grab, Felsengrab legen. Sie reden sogar davon, dass sie später zurückkommen und ihren Jesus, Fips hat den Namen des Verstorbenen endlich mitgekriegt, mit gut riechenden Salben einschmieren wollen. Jetzt gehe das nämlich nicht, weil erst ein Feiertag komme, an dem man nicht arbeiten dürfe. Fips sieht, wie die Leute hinausgehen und dann Fips bleibt fast das Herz stehen. Wird es mit einem Schlag dunkel. Schnell tastet er sich in die Nische zu seiner Familie. In den Armen der Mutter erholt er sich wieder. Die haben doch tatsächlich einen Stein vor den Eingang gerollt, sagt Fips Vater nüchtern. Jetzt fängt für uns ein neues Leben an. Sonne und Licht müssen wir nun jeweils von draußen suchen. Hier bleiben wir halt nur noch zum Schlafen. Fips Mutter macht sich schon wieder praktische Gedanken, aber er ist alles andere als zufrieden. Jetzt muss ich in einem dunklen Loch hausen und nur durch die kleine Ritze kommt etwas Licht hinein. Was für ein Leben, schimpft die kleine Eidechse. Trübsinnig hängt Fips seinen Gedanken nach. Was hat sich doch alles verändert? Dunkel ist es und ich bin traurig. Traurig wie die Menschen gestern, die diesen Jesus so lieb gehabt haben. Was ist das bloß für ein Mensch gewesen, dieser Jesus? Der muss etwas Außergewöhnliches gewesen sein. Einige Worte, die er gestern aufgeschnappt hat, kommen ihm wieder in den Sinn. Sohn Gottes, Retter der Menschen, unschuldig getötet. Fips Neugier ist wieder erwacht. Gerne hätte er mehr von diesem Jesus erfahren. Vielleicht erzählen die Frauen mehr über ihn, wenn sie dann mit ihren kostbaren Salben kommen, tröstet er sich. Plötzlich wird Fips von einem hellen Licht geblendet. Dann hört er ein Poltern von Gestein. Erschreckt verschwindet Fips in die hinterste Ecke seiner Felsspalte. Sein Herz klopft wie verrückt. Was ist jetzt passiert? Ist die Höhle zerstört? Nach einiger Zeit steckt der kleine Fips langsam ihren Kopf aus der Felsspalte. Er muss doch sehen, was geschehen ist. Vorsichtig kriegt er hervor. Der Stein ist weg, staunt er. Die Sonne scheint wieder in meine Höhle. Ich, und dann bleibt ihm fast der Atem stehen. Der Tote ist weg. Dieser Jesus ist nicht mehr da. Die Tücher, in welche er gewickelt war, sind säuberlich zusammengelegt, aber er selber ist weg. Da muss ein Wunder passiert sein. Dieser Jesus muss eine außergewöhnliche Person sein. Und plötzlich geht es bei dem Grab hin und her wie in einem Bienenhaus. Frauen kommen und suchen den Toten, Engel erscheinen und erzählen, dass Jesus lebt. Die Frauen laufen voll Freude wieder weg. Sie jubeln, unser Herr lebt. Und dann kommen die Anhänger von dem Jesus, die Männer, erst misstrauisch und dann stellen sie auch sie freudig fest, er lebt. Am Abend im Bett denkt Fips nochmal an den Tag zurück. Staunend fragt er sich, was muss das für ein Mensch sein, der nicht tot ist? Und der so viel Freude schenkt. Warum ist das alles passiert? In Johannes 4, 16 bis 17, da finden wir die Antwort. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass es einen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern sie durch ihn zu retten. Und wenn ich dieses Wort Welt höre und darüber nachdenke, dann denke ich immer, wenn ich Welt höre, dann denke ich an Krieg, Mord, Vergewaltigung, Diebstahl, schlechtes Reden übereinander. Das ist das, was diese Welt ausmacht. Und das bin auch ich. Das bin auch ich. Aus Liebe zu mir, aus Liebe zu dir, hat Gott diesen Plan ausgedacht. Schon vor Grundlegung der Welt, heißt es in der Bibel. Gott hat diesen Weg ausgedacht. Diesen super Plan. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst, ja, ich kenne das nicht. Vielleicht der größte Teil von euch weiß das alles, was ich jetzt erzähle. Ja, klar, der Daniel erzählt heute Morgen gar nichts Neues. Weil das Evangelium ist das gleiche seit über 2000 Jahren. Gott hat aus Liebe zu dir das gemacht. Also, es berührt mich sehr. Es berührt mich so fest, dass ich laut weinen könnte vor lauter Glück, dass dieser Jesus mich so lieb hat. Um dich zu retten. Wir bleiben bei dieser Bibelstelle gleich stehen. Mein Jesus hat am Kreuz trotz all dieser Schmerzen, und das war ja phänomenal, habt ihr das schon mal gemerkt, wie Jesus sich auch am Kreuz um die Leute kümmert? Er hat sich um den Mörder, der neben ihm hing, gekümmert und hat gesagt zu ihm, nach dem, was du jetzt gesehen hast, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dann hat er für die Sorge von seiner Mutter hat er noch gesorgt. Und durch all mit diesen Striemen, 39 Peitschenhiebe, habe letztens gehört, diese 39 Peitschenhieben seien für jeden Hieb eine Krankheitsgeschichte. Die Stirn umgarnt mit einer Stachelkrone. Das sind unsere Gedanken, die manchmal recht mörderisch sind. Vielleicht nicht bei dir, bei mir. Und Jesus ersorgt für seine Leute, noch am Kreuz. Und so sorgt er auch für dich. Er will heute Morgen zu dir sagen, mach dir keine Sorgen. Ich habe alle deine Sorgen am Kreuz getragen. Ich habe alle deine Sünden, die dich von mir trennen, am Kreuz getragen. Du bist reingewaschen durch sein Blut. Ich habe heute Morgen das Kreuz so dahingestellt. Und wir haben es schon gesungen heute Morgen, dass wir unter diesem Blut durchgehen können. Zum Vaterherz Gottes. Möchtest du dieses Vaterherz Gottes? Wenn du ein steinernes Herz hast, und das kann auch uns als langjährige Christen passieren, dass wir unser Herz verstocken, dass wir Bitternis zulassen, nicht Vergebensbereitschaft, dann komm heute Morgen. Nimm dieses Herz für eine halbe Minute und freu dich. Es hat zwei da hinten, ihr könnt dann abwechseln, bevor ihr zum Abendmahl geht. Dieser lebendige Gott, dieser Jesus Christus, hat alles für uns gemacht. Und interessant ist, und dann begegnet er seinen Jüngern. Sie waren alle Zweifel. Sie hatten sogar Angst. Sie haben sich eingeschlossen aus Angst vor den Juden und Jesus begegnet ihnen. Er gibt ihnen den Heiligen Geist und er gibt ihnen den Auftrag, hinauszugehen. Wenn mir die Sünden vergebt, dann sind sie vergeben. Wenn mir sie nicht vergebt, dann sind sie nicht vergeben. Aber Gott möchte, dass wir allen Menschen vergeben. So wie Jesus auch. Ich komme wieder zurück zum Kreuz. Ich möchte gar nicht so viel Zeit verbringen dort beim Kreuz. Aber auch am Kreuz. Was sagt er als fast letztes? Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. All diesen Soldaten, die ihn gequält haben, die ihn angespuckt haben, die ihn ausgepeitscht haben, die ihn mit Dornenkrone, die ihn ausgespottet haben, hilft dir Gott, so hilft dir selbst und so weiter, solche Zitate. All da hat er gesagt, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Herr, vergib ihnen. Und das sagt er auch über dir heute Morgen. Jesus sagt, Daniel, ich vergebe dir. Ich vergebe dir für all die Dinge, die du gemacht hast. In jungen Jahren, in späteren Jahren, in den Jahren auch heute noch, wenn mal Ärger hochkommt, ich vergib dir. Weil du brauchst dich zu ärgern. Du darfst dich freuen. Weil heute ist Ostern in deinem Leben. Ich liebe dich, so wie du bist. Stell dir vor, sag mal zu dir selber, Jesus liebt mich, so wie ich bin. Er liebt dich so, wie du bist. Aber er möchte nicht unbedingt, dass du so bleibst, wie du bist. Sondern er möchte wirklich, dass wir ein Leben in der Fülle haben. Er möchte, dass wir ein Leben in der Fülle haben. Im Johannes 20 Kapitel steht auch ein ganz toller Vers. Das war so der Grund, warum überhaupt das Johannesevangelium geschrieben wurde. Das heißt, es wäre noch viel, viel, viel zu berichten über Jesus und seine Wunder. Aber die Bücher der Welt würden es nicht fassen. Aber das, was aufgeschrieben ist, ist dazu da, dass ihr glaubt. Und heute Morgen möchte ich dich herausfordern. Gott möchte, dass du wieder an ihn glaubst. Nicht halbpatzig, hundertprozentig. Als ich damals zum Glauben kam, 1972, da hat mir jemand gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Gott möchte, dass du ein hundertprozentiges Gotteskind wirst. Und Gott möchte auch, dass wir nicht wie Thomas, es war ja verwunderlich für mich eigentlich, wie Jesus auf das eingeht und noch das weiß, oder? Nicht wie Thomas, ich glaube nur, wenn ich da hineinlangen kann. Ich glaube nur, wenn ich da in die Seite hineinlangen kann. Und Jesus sagt dann, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Gott möchte, wirklich, dass wir ihm vertrauen. Gott möchte, dass wir zu ihm aufschauen, als der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Als ich heute Nacht wachgelegen bin, ich war ja nervös, weil Predigen ist auch nicht gerade das, was ich so super gut kann. Und dann war ich so nachts nervös und dann sagt auf einmal der Herr zu mir: Daniel, ohne mich kannst du sowieso nichts tun. Ohne mich kannst du nichts tun. Jesus will, dass du ihm glaubst. Jesus will, dass du ihm vertraust. Jesus will dein Begleiter sein. Jesus will dich an der Hand nehmen. Jesus will dich in ein neues Leben voll Begeisterung und Freude hineinführen. Das ist Gottes Wille. Und wenn du jetzt vielleicht denkst, ja, schön und gut, dieser Jesus. Stell dir vor, ich weiß nicht, wie viele hundert Jahre, bevor überhaupt Jesus auf diese Erde kam, wurde dieses prophetische Wort weitergegeben. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten, Gott der Herr. Er wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Er befreit sein Volk von der Schande, die es auf der ganzen Erde erlitten hat. Das alles trifft ein, denn der Herr hat es vorausgesagt. Und mit dem möchte ich eigentlich zum Schluss kommen, bevor wir das Abendmahl feiern. Also prophetisch wurde es vorausgesagt. Es gibt noch viele andere Dinge auch, die will ich jetzt gar nicht wiederholen. Sondern einfach, aber das ist so wichtig. Der Tod wird für immer und ewig vernichtet sein. Stell dir vor. Ich muss noch eine kleine Geschichte loswerden. Ein paar Leute von euch kennen sie schon. Da war ein Sohn von einer Familie, schwer krank, vom Baby weg. Also konnte nicht laufen, weil er hatte so einen Muskelschwund. Ich weiß nicht genau, wie die Krankheit heißt, ist ja nicht so wichtig. Wichtig ist einfach das, was er am Schluss gesagt hat. Als er im Sterben lag. Ich sterbe nicht, ich lebe. Ich sterbe nicht, ich lebe. Und da möchte ich ein persönliches Zeugnis anhängen. Als meine Frau im Sterben lag, dieser Freitag, der 30. August 2014, von morgens so 8 Uhr bis nachts um 11:45, kann ich sagen, das war ein lustiger Tag. Wir haben so viel gelacht miteinander. Kann ich sagen, das war das Morphium? Nein, es war nicht das Morphium, sondern sie war schon verklärt. Sie war auf dem Sprung. Sie war echt auf dem Sprung. Die wollte nicht mehr hier bleiben. Das, was sie geschmeckt hat, war gleich wie bei diesem Jungen. Ich sterbe nicht, ich lebe. Und jetzt komme ich zur letzten Frage, die ich heute Morgen stelle, bevor wir dann zum Abendmahl gehen. Hast du in dir, in deinem Herzen heute Morgen diese Gewissheit, dass wenn dein normaler Leib stirbt, dass dann dein Geist und deine Seele in der Ewigkeit weiterleben. Hast du diese Gewissheit? Ist jemand heute Morgen hier, der diese Gewissheit nicht hat? Dann zeige es mir, indem dass du deine Hand hebst. Ihr habt alle diese Gewissheit? Wirklich alle? Okay, super. Sensationell. Da möchte ich jetzt beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du diese Gewissheit in jedes einzelne Herz von uns hineingelegt hast. Du wirst jede Träne abwischen. Der Tod wird nie mehr sein, weil er vernichtet wurde durch dich am Kreuz von Golgatha. Und diese Kraft, die dich von den Toten auferweckt hat, die lebt in uns. Du bist mit uns. Wer kann gegen uns sein? Herr, und ich bitte dich einfach, wenn da trotzdem Zweifler hier sind, Herr, begegne du ihnen gerade jetzt. Du hast uns nicht zum Zweifeln berufen, sondern du hast uns zum Glauben berufen. Du hast einen guten Plan für jedes einzelne von uns. Der Plan wurde schon geschrieben, bevor du überhaupt gezeugt wurdest. Für jedes einzelne von uns. Und in diesem Wissen, dass Gott mit uns ist und für uns ist, wollen wir jetzt noch nachher zum Abendmahltisch gehen.